Das Thema ist nicht gleich untergehen. Ich habe euch da ein Boot mitgebracht. Schön, oder? Ich habe eine ganze Weile gesucht, bis ich das Schönste gefunden habe. Es gab noch andere, aber genau darum geht's. Manchmal fühlt man sich, als ob man gerade untergehen würde. Also manchmal ist so, dass das Wasser, auf dem man sich befindet, auch total glatt und das Leben ist völlig einfach. Und manchmal ist es genau das Gegenteil und man hat immer das Gefühl, dass sich überall da hohe Berge vor allem auftürmen und dass man in Seenot gerät und man wird schon nass und man verliert vielleicht sogar den Glauben da drin, wie dass Gott in dieser Situation immer noch eingreifen kann und es ist total lästig und ärgerlich und anstrengend. Und ich kann mir vorstellen, wie das hier auch so der ein oder andere ist, dem es gerade ähnlich geht, so das Leben ist nicht gerade angenehm, es geht nicht irgendwie so wie durch Butter weich dadurch. Sondern das Leben ist irgendwie gerade schwierig. Und in dieser Situation ist eigentlich auch das, worüber ich hier predigen möchte heute. Und deswegen finde ich das irgendwie selber irgendwie sehr ermutigend. Ich habe schon mal über diese Stelle gepredigt. Das ist jetzt, ich glaube, 8 Jahre her, irgendwie fast aufs Wochenende genau. Also vor 8 Jahren nächstes Wochenende ist das gewesen. Da kann sich wahrscheinlich keiner mehr dran erinnern. Ich selber auch nicht. Ich habe bloß noch Aufzeichnungen zu Hause gefunden, wo dann so der Predigtitel war und die Bibelstelle. Und deswegen weiß ich, dass ich es hier gemacht habe. Und falls das irgendjemand so vorkommt, als ob du schon kennen würdest, dann macht das gar nichts, denn das viele Wiederholen macht mich nicht müde, sagt Apostel Paulus, aber euch macht das gewiss. Und deswegen ist das auch gar nicht schlecht, manchmal irgendwie Sachen doppelt zu hören. Es geht um Markus 6, Verse 45 bis 52. Und ich lese das mal vor und werde danach dann das mal erklären und worum es da geht. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, ein Boot zu nehmen, um ihn voraus in die Gegend von Bethsaida zu fahren. Er selbst wollte noch die Menge verabschieden. Als er damit fertig war, ging er auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war das Boot mitten auf dem See und er war allein an Land. Er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die 4. Nachtwache wollte er auf dem See an ihnen vorbeigehen. Als sie ihn auf dem Wasser sahen, schrien sie auf, denn sie dachten, es sei ein Gespenst. Alle sahen ihn und erschraken. Er aber sagte sofort, beruhigt euch, keine Angst, ich bin's. Jesus stieg zu ihnen ins Boot, der Wind legte sich und sie waren fassungslos. Denn sie hatten durch die Brote nichts gelernt, weil ihre Herzen hart waren. Das ist gut, gerade ging es bei Alex auch schon um harte Herzen und vielleicht habe ich da auch noch was zu beizusteuern. Falls ich den Punkt vergesse, sag mir einfach Bescheid, dann werde ich das nochmal nachholen. Um euch ein bisschen Hintergrund zu geben, vorher war die Geschichte der Speisung der 5000. Jesus wollte eigentlich trauern, weil Johannes der Täufer getötet worden ist, Kopf abgeschlagen wurde ihm im Gefängnis. Und er war mit Jesus befreundet und so wollte Jesus dann halt an einen öden, wüsten Ort gehen, um da mit seinen besten Freunden etwas Zeit zu verbringen und zu trauern. Kaum sind sie dann da, kommen 5000 Leute an und damals wurden nur Männer gezählt, also es waren ungefähr 20.000 Leute, die dann da waren mit Frauen und Kindern. Und Jesus predigt und heilt ein paar. Am Ende hatten alle Hunger und dann kommt die Geschichte der Brotvermehrung. Also jemand hat ein bisschen was zu essen dabei, irgendwie ein Junge, gerade so viel, um sich selbst zu versorgen. Und Jesus gibt seinen Jüngern, betet dafür, schickt die los. Und sie erleben, dass diese ganzen 20.000 Leute satt werden von dem bisschen. Dann verabschiedet Jesus die Menge. Und das ist gleich diese Geschichte, über die ich da jetzt gerade reden möchte. Und Jesus geht also zu seinen Jüngern und sagt, okay Leute, ihr steigt jetzt in das Boot, hier ist auch gerade praktischerweise eins, und dann stecht ihr in See und fahrt rüber ans andere Ufer in die Gegend von Bethsaida. Und wenn ihr dann da seid, dann wartet ihr auf mich und ich komme dann zu Fuß hinterher. Ich weiß nicht, ob er das so genau gesagt hat, aber es war kein zweites Boot da und wahrscheinlich haben die Jünger sich deshalb auch so ein bisschen gewundert. Und das griechische Wort, das da steht, das ich hier als drängte übersetzt habe, ist ein total starkes Wort. Also man könnte auch sagen, Jesus zwang seine Leute, in dieses Boot zu steigen und hinüberzufahren. Also ganz offensichtlich war da so ein gewisser Widerstand bei denen. Die Jünger wollten das nicht. Die hatten überhaupt kein Interesse, in dieses Boot zu steigen und rüberzufahren. Und Jesus musste sie also richtig da rein drängen, sodass man davon ausgehen kann, dass ein nicht geringer Wortwechsel darum entstanden ist und die 13 Leute sich so ein bisschen drüber gestritten haben. Und ich kann mir vorstellen, wie das der Grund dafür war, dass die als erfahrene Fischer genau wussten, da zieht gerade ein ganz schlechtes Wetter auf. Und wenn wir jetzt in See stechen, dann werden wir mitten in dem See sein, wenn das Unwetter losbricht und es wird irgendwie ganz schrecklich sein. Und deswegen wollen wir nicht dahin. Und so gab es also ein bisschen Streit so in dieser Jüngerschaftsgruppe. Jesus sagt zu ihnen, okay Leute, steigt in das Boot, fahrt rüber, wir treffen uns drüben. Petrus sagt zu ihm, nein. Das machen wir auf keinen Fall. Du kennst dich da nicht so gut aus. Also mit Verlaub, du bist Experte für das Übernatürliche und du bist auch Gottes Sohn und wir erhalten extrem viel von dir. Aber du bist auf der anderen Seite auch einfach Schreiner und du hast keine Ahnung von Wetter. Ich aber bin Fischer schon in der 5. Generation. Mein Vater war Fischer, dessen Vater war Fischer und dessen Vater. Und solange wir uns zurückerinnern können, haben wir immer hier gewohnt und haben immer auf diesem See gefischt. Und deswegen kann ich dir als Experte sagen, wenn wir jetzt losfahren, dann gibt es ein Unglück. Und Jesus sagt dann zu ihm, ja, Petrus, das mag alles sein, aber ich habe dich ja nicht nach dem Wetterbericht gefragt, sondern ich habe gesagt, steig in das verdammte Boot und fahr rüber. Ich weiß nicht, ob Jesus das verdammte Boot gesagt hat, aber es würde ihn auf jeden Fall extrem sympathisch machen, so in meinen Augen. Und es geht so ein bisschen hin und her, wie die Jünger formieren sich und einige von denen waren auch auf dem See. Einer von ihnen, Simon, war ja irgendwie sogar Terrorist. Ich weiß nicht, ob der dann schon handgreiflich werden wollte. Aber auf jeden Fall am Ende setzt Jesus sich durch und drängt sie, zwingt sie, in dieses Boot zu steigen und hinüberzufahren. Die Jünger sind weg. Und Jesus geht wieder auf seinen Felsen, sieht die ganze Menschenmenge da, verabschiedet ihn, wird ihnen, ja wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie jedem einzelnen der 20.000 Leute so einzeln die Hand gegeben haben, sondern wahrscheinlich einfach so der ganzen großen Gruppe. Schön, dass ihr da wart, jetzt geht nach Hause, ich gehe auf den Berg und ich werde beten. Das hat er ziemlich oft gemacht, also gibt es einige Geschichten auch im Neuen Testament davon, dass Jesus sich in die Einsamkeit und speziell die Berge zurückgezogen hat, um da zu beten. Also das war nichts Ungewöhnliches. Und jetzt betet er so eine ganze Zeit da und irgendwann zur 4. Nachtwache, weiß jemand, wann das ist, von der Uhrzeit her? Ich auch nicht. Aber es war auf jeden Fall schon dabei, dunkel zu werden. Da guckt er auf den See und sieht, seine Jünger sind gerade hart am Rudern. Es hat sich das bewahrheitet, was sie gesagt haben. Es ist schlechtes Wetter aufgezogen. Überall sind Berge von, wie heißt das Zeug? Wasser, genau. Berge von Wellen. Und sie sind also total am Arbeiten, versuchen wieder durchzukommen. Und Jesus sieht sie von da oben und denkt sich irgendwann, okay, es wird Zeit. Ich muss los, wenn ich jetzt zur anderen Seite möchte, bevor die da sind, sollte ich langsam losgehen. Und das wirft so die erste Frage auf, oder vielmehr, es beantwortet eigentlich so die erste Frage. Ich habe das ganz oft gehört, so im Gespräch mit allen möglichen Christen, dass Gott uns niemals in schwierige Situationen bringen wird. Beten wir auch im Vater unser für und führe uns nicht in Versuchung. Und deswegen gehen viele davon aus, dass wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist, dass auf keinen Fall Gott etwas damit zu tun haben kann, sondern dass man irgendwo selber falsch abgebogen ist und dass also schon das Vorhandensein einer negativen Situation zeigt, dass man aus dem Willen Gottes rausgefallen ist. Und dazu möchte ich mal so anhand dieser Bibelstelle ganz klar sagen, das ist Kokolores. Also es gibt einige Bibelstellen, auch im Neuen Testament, die ganz klar zeigen, dass es auch irgendwie eine Form von Jüngerschaft sein kann, Gott in was Schwieriges reinzufolgen und dass wir einfach wie durch dick und dünn wie mit dem Herrn durchgehen und dass es durchaus sein kann, dass Gott uns in schwierige Situationen reinbringt. Ist auch bei Jesus selber passiert. Ganz am Anfang, nach der Taufe und bei der Versuchung, heißt es, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste hineinführte, wo er dann 30 Tage und 30 Nächte nichts gegessen hat und mit dem Teufel gekämpft hat. Und es war also ganz klar eindeutig, dass Gottes Geist ihn da reingeschickt hat. Also der konnte auch nicht mehr so in der Mitte sagen, nachdem er 15 Tage nichts gegessen hat, ach, das scheint alles nicht so richtig zu sein, irgendwo scheine ich die Stimme des Vaters nicht gehört zu haben, sonst wäre ich jetzt nicht in der Wüste, sondern er wusste, dass es ganz eindeutig Gott war, der ihn da reingebracht hat. Also man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass nur weil wir Gott nachfolgen und an Jesus dran sind, dass unser Leben immer angenehm und einfach wird, sondern es könnte vielleicht sogar eher so sein, dass wenn wir dem Herrn nachfolgen, wird unser Leben manchmal richtig schwierig sein und wir werden durch schlimme Situationen durchgehen. Wie der Psalmist sagen würde, Sela, da können wir dann mal kurz drüber nachdenken, aber es ist halt einfach eine biblische Tatsache. Ich glaube sogar, dass man eigentlich so weit gehen kann, dass man sagen kann, wenn das Leben immer einfach ist, wenn immer alles glatt läuft und man nie Widerstände hat, dann kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass man Jesus nicht richtig gefolgt ist. Hätten ja auch die Jünger machen können, hätten ja auch einfach so 20 Meter rausfahren können und als Jesus dann auf dem Berg war, einfach wieder zurückfahren und nicht in das Ungewitter fahren. Aber die haben das ernst genommen, was Jesus gesagt hat, und sie sind losgefahren und sie sind mitten in den Sturm rein. Und so vermute ich einfach mal, dass bei Leuten, wo das Leben zu glatt läuft, wo zu wenig Widerstand da ist, dass sie eben auch nicht wirklich dem Herrn nachgefolgt sind. Und wenn er ihnen was Unangenehmes gesagt hat, dass sie dann möglicherweise einfach woanders hingegangen sind und dass sie so den Willen Gottes, uns manchmal in schwierige Situationen reinzubringen, auch wirklich dann umgangen haben. Und das will ich auf keinen Fall irgendwie, das wäre auch super, wenn ihr das auch nicht machen würdet. Also es geht ja eigentlich darum, Jesus nachzufolgen und dann ist ganz egal, wo es hingeht. Und im Grunde genommen wäre ich echt lieber mit Jesus in einem Boot, das am Untergehen in der Mitte des Sees ist, als dass ich irgendwie am Ufer sitzen würde und grillen und der Herr wäre nicht dabei. Also das wäre echt wirklich richtig schrecklich und wir dann lieber mit dem Herrn in die Mitte des Sees. Und dann ist es also kurz nach der vierten Nachtwache. Und Jesus geht am Boot vorbei. Eine total merkwürdige Stelle. Sagt die Bibel ganz eindeutig, dass er vorhatte, an ihnen vorbeizugehen. Also er hatte eigentlich gar nicht geplant, noch bei ihnen vorbeizuschauen und ihnen entgegenzukommen, sondern eigentlich wollte er irgendwie mit einer gewissen Distanz wie vorbeigehen. Hat bloß irgendwie nicht geklappt, weil irgendwer ihn gesehen hat. Und die Jünger kriegen erwartungsgemäß die Krise, hätte ich glaube ich auch, wenn ich irgendwo auf dem See wäre und dann kommt da irgendwie jemand entlang spaziert, würde ich glaube ich auch sehr nervös reagieren. Aber seltsamerweise haben die Jünger irgendwie zuerst gedacht, es wäre ein Gespenst. Und das ist sowas, was ich eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, dass man mit Jesus unterwegs ist, die übernatürlichsten Sachen erlebt und kaum kommt einem dann mal einer auf dem See entgegen, denkt man, es wäre ein Gespenst, ist ja eigentlich total abgefahren. Übrigens kann es auch gar kein Problem sein. Der See Tiberias, um den es da geht, ist gar nicht so groß. Der ist 14 mal 21 Kilometer, ungefähr so an den weitesten Stellen. Er ist auch nicht mehr als 250 Meter tief und deswegen ist es also locker möglich, da mal eben rüber zu laufen. Zumindest wenn man so einigen modernen Bibelwissenschaftlern Glauben schenkt, die meinen, das wäre kein Wunder gewesen. Ich bin eigentlich eher anderer Meinung. Also ich würde es nicht schaffen, über diesen See rüber zu gehen und finde das schon ganz schön beeindruckend. Also ist das die Situation, wie Jesus will im Dunkeln an ihnen vorbeigehen. Die Jünger schreien vor Angst. Jesus geht hin, setzt sich in das Boot. Der Sturm ist gestillt und er ist mit seinen Leuten zusammen. Matthäus fügt da noch eine andere Geschichte ein, nämlich da sagt Petrus dann, wenn du es wirklich bist, Herr, dann lass mich doch wieder rauskommen. Und Jesus sagt, ja, komm heraus. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht ihm entgegen und schafft auch so 2-3 Schritte auf diesem stürmischen Wasser und geht dann unter. Aber das scheint Markus nicht so wichtig gewesen zu sein, warum auch immer. Aber Markus hat ganz einfach die Sache ausgelassen und hat sich auf so den großen Umfang davon dann fokussiert. Aber ich habe mich immer gewundert, und ihr vielleicht auch oder einige von euch, warum ist Jesus an dem vorbeigegangen? Also warum hat er das vorgehabt? Denke mir so, ich in seiner Situation, ich würde Sorge dafür tragen, dass mich alle Leute sehen, wie ich da irgendwie auf dem Wasser laufe. Und würde mich auch über Fotos in dem Moment echt sehr freuen und würde es auch super finden, wenn so ein paar meiner Gegner das irgendwie sehen würden. So, boah, Storch geht auf dem Wasser, irgendwie, der muss da wirklich toll sein. Aber Jesus scheint das irgendwie gar nicht so vorgehabt zu haben, sondern der wollte einfach vorbeigehen und wäre dann einfach beim nächsten Tag übernatürlich dann da gewesen, hätte vielleicht schon mal ein Feuer gemacht und einen Fisch gebraten, als seine Leute dann an Land gekommen sind. Aber er hatte eigentlich gar nicht vor, dass die ihn sehen. Und ich glaube, die Lösung dafür ist, dass Jesus ihnen als guter Lehrer eine Gelegenheit geben wollte, etwas selber auszuprobieren. Ich glaube, dass er sie vorher schon vorbereitet hat. Es gab schon ähnliche Situationen, also eine ähnliche Situation im Markus-Evangelium, wo es auch um einen Sturm gegangen ist, wo Jesus aber mit im Boot war und den Sturm gestillt hat. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es ihm jetzt darum ging, mal zu gucken, ob die was daraus gelernt haben oder ob ihr ganzer Glaube wieder zusammenbricht, wenn gerade irgendwie ein bisschen Wind da ist. Und ich schätze, dass er eigentlich wie vorhatte, irgendwie so ein bisschen entfernt vorbeizugehen und dann irgendwie zu sehen, dass seine Jünger total entspannt im Boot sitzen und rudern und vielleicht so der eine oder andere auch mal versucht, dem Wind zu gebieten oder den Wellen. Aber dass er überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, dass in diesem Boot jetzt ein totales Chaos ist und dass da 11 nervliche Wracks irgendwie sitzen und anfangen zu schreien, wenn sie ihn auf dem Wasser laufen sehen. Also vermute ich, dass Jesus eigentlich so ein bisschen unzufrieden war mit seinen Leuten, dass sie nicht irgendwie aus dem heraus, was sie selber über Gott gelernt haben, ihre eigenen Ressourcen genutzt haben und entspannt durch diesen Sturm durchgegangen sind. Also ich vermute, dass er wirklich ein bisschen unzufrieden war. Das war auch an manchen anderen Situationen, wenn seine Jünger irgendwie etwas nicht gelernt haben, was sie eigentlich hätten lernen sollen. Aber wie er eben so ist, und wie geht er dann doch in das Boot, stillt den Sturm und hilft ihnen da raus. Aber was er eigentlich vorhatte, mit Sicherheit vorhatte, war einfach nur die Situation zu bringen, die sie eigentlich schon kannten und zu sehen, wie sie selber da rauskommen. Und es hat leider nicht geklappt. Aber ich meine, dass die Jünger genug Ressourcen hatten, irgendwie schon so aus dem letzten Kapitel, um eigentlich mit so einer Situation wirklich gut umgehen zu können. Und dann kommt ja dieser seltsame Vers da, dass sie durch die Brote nichts gelernt haben und weil ihre Herzen verhärtet waren. Und es bezieht sich eben darauf, dass sie vorher diese Speisung der 5000 plus Frauen plus Kinder erlebt hatten und dass sie eigentlich schon daher hätten wissen müssen, dass Gott immer das letzte Wort hat. Dass es nicht irgendwie darum geht, dass die Naturgewalten viel größer sind als sie, sondern dass sie eigentlich irgendwie gerade noch erlebt hatten, dass Gott irgendwie mit so wenig so viel machen kann und dass sie deswegen irgendwie aus dem Glauben heraus eigentlich gar keine Angst hätten haben müssen. Aber komischerweise hatten sie gerade die Lektion der Brote vergessen. Und es ist so komisch, dass man von einem Wunder kommen kann und trotzdem, wenn dann die nächste Situation schwierig ist, auf einmal keinen Glauben mehr dafür hat und anfängt zu schreien und irgendwie Angst hat und es nicht schafft, irgendwie durch diese schwierige Situation durchzukommen. Und ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass wir alle so eine Tendenz haben, das Gute, was Gott mit uns gemacht hat und was wir mit ihm erlebt haben, das wieder zu vergessen, wenn die nächste schwierige Situation kommt. Und das geht mir so, das geht eigentlich auch mir ungefähr jedem anderen so, den ich so kenne, dass man sich unheimlich darüber freuen kann, wenn Gott irgendwo eingegriffen hat, aber dass dann die nächste schwierige Situation alles wieder in Frage stellt und man wieder nur Wellen sieht und so seine eigene Biografie mit dem Herrn echt verlesen hat. Und dann kann das so sein, wie Esther das gerade erzählt hat, wie man wird übernatürlich versorgt, erlebt irgendwie, dass dann trotzdem Geld da ist, obwohl man eigentlich keins haben könnte. Aber wenn das nächste Mal das Geld ausgeht, dann sieht man wieder bloß, wenn wir den Gerichtsvollzieher kommen und hat das vergessen, wie das Gott einen schon mal versorgt hat. Und das ist eigentlich total ärgerlich. Also die Lektion der Brote wäre eigentlich gewesen, Gott ist immer größer als jede Schwierigkeit und man kann in jeder Schwierigkeit entspannt sein, weil wir einfach diese Geschichte mit Gott haben und nicht das vergessen sollten, was wir an Übernatürlichen schon erlebt haben oder an Trost erlebt haben oder wo wir auf welche Art auch immer Gott schon erlebt haben. Das sollten wir echt nicht vergessen, wenn gerade die Schwierigkeiten kommen. Und das griechische Wort hier für verstehen ist ein ganz interessantes. Es kommt nämlich eigentlich aus so einer landwirtschaftlichen Betrachtung oder so einer geografischen Betrachtung. Nämlich es bedeutet vom Wort her, ist es die Stelle, an der zwei Flüsse sich kreuzen. Also da kommt der eine Fluss, da kommt der andere und am Ende fließen beide irgendwie zusammen weiter. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass da Markus gerade dieses Wort genommen hat und nicht ein anderes Wort, das man mit Verstehen übersetzen konnte. Sondern dass es eigentlich darum geht, dass man schwierige Situationen bestehen kann, wenn beide Erkenntnisströme zusammenkommen. Also wenn man so die menschliche Seite des Problems sieht, dass man aber gleichzeitig auch weiß, wie die göttliche Seite aussieht und dass Gott immer größer ist. Also es geht auch nicht darum, jetzt in schwierigen Situationen wie das immer zu verleugnen. Und auch das machen ja irgendwie manche Christen, dass sie meinen, das wäre Glaube, jetzt einfach nicht wahrzunehmen, dass sie in einem Boot im Sturm sitzen. Aber das ist eigentlich eher irgendwie so ein bisschen verrückt. Also wenn man sich da jetzt vorstellt, dass da 12 Jünger in diesem Boot sitzen und alle die Augen zu haben und trotzdem versuchen zu rudern und die ganze Zeit vor sich her brummeln, ich habe keine Probleme, ich bin hier nicht in einem Sturm, ich bin hier nicht auf einem See, es stürmt auch irgendwie gar nicht, ich bin auch nicht in diesem Boot. Das ist einfach nur Realitätsverleugnung und nichts, was wir machen wollen. Aber es ist halt gut, wenn dieser zweite Strom auch noch reinkommt, dass man im Loch sitzt und sich daran erinnert, ach Gott, hat mich schon aus so vielen Löchern rausgeholt. Es waren schon so viele blöde Situationen in meinem Leben und ich bin immer wieder rausgekommen. Gott hat mir immer wieder geholfen. Dann ist das echt eine Sache, die einen beruhigen kann und die einen weiterbringen kann. Und die zweite Sache, die die Leute, glaube ich, vergessen haben, ist, dass sie ja einen Auftrag hatten. Und ein Auftrag, der direkt von Jesus kommt und damit also ein Auftrag, der absolut göttlich inspiriert ist und von dem man dann ja eigentlich ausgehen kann, dass er umsetzbar ist. Und der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, war nicht, steigt in das Boot, fahrt auf die Mitte des Sees, geht unter, ertrinkt und ich hole mir neue Leute. Sondern der Auftrag, den Jesus ihnen gesagt hat, geht in das Boot, fahrt rüber und trefft mich da. Und das hätte sie eigentlich schon mal auch beruhigen können, denn egal, was der Sturm gerade macht, mit der Auftrag war, drüben anzukommen. Und wenn Gott selber sagt, komm drüben an, dann ist es eigentlich ziemlich egal, wie was für Schwierigkeiten da sind und wie hoch die Wellen sind, dann muss das möglich sein, da anzukommen. Und Gott hat sie nicht dahingesetzt, um unterzugehen. Ach, und das ist auch so eine Sache, wie die ich immer wieder merke, dass sie total wichtig ist, dass man in seinem Leben auf seine Berufungen guckt und darauf, was Gott schon gesagt hat. Und dass man sich an dem festhält, was er sagt und das auch wirklich glaubt, dass es passieren wird. Also dass man wirklich glaubt, ich bin nicht irgendwie auf dieser Erde, um zu versagen. Ich bin nicht irgendwie dazu da, irgendwie um mein Leben vor die Wand zu fahren und nachher meinen Glauben zu verlieren, weil gar nichts mehr geht, sondern ich bin eigentlich irgendwie auf dieser Erde, um das Reich Gottes zu bauen, um Gottes Herrlichkeit zu erleben, um mich darauf vorzubereiten, wie es im Himmel mal sein wird. Und das ist eigentlich, worum es geht. Und das heißt, ich werde nicht in der Krise untergehen. Und ganz egal, wie es mir gerade geht, wie es meiner Gemeinde geht, meinen Freunden geht, ich bin nicht dazu berufen, unterzugehen und in der Mitte abzusaufen. Und das, denke ich, ist auch so für Gemeindebau irgendwie manchmal so wichtig. Also man geht durch so viele blöde Situationen und es gibt so viele Krisen und so viel blöden Kram, mit dem man sich zu beschäftigen hat. Und dann ist es gut, sich in der Mitte von sowas auch immer zu sagen, wir sind aber hier hingesetzt und wir sollen hier etwas machen. Und Gott hat uns selber beauftragt und deswegen werden wir nicht untergehen. Ganz egal, wie schwierig das gerade ist und wie blöd der Kram ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und ob jetzt viele Leute kommen oder weniger, oder ob es gerade so aussieht, als ob wir unseren Auftrag erfüllen oder nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Auftrag und solange wir den nicht erfüllt haben, werden wir nicht untergehen. Und das ist echt eine wichtige Sache, denn es gibt irgendwie so viele Sachen, die einen entmutigen wollen. Irgendwie man kommt immer wieder in raue Gewässer, wo auf einmal alles irgendwie ärgerlich ist und komisch ist und man sich nur noch irgendwie um Sachen dreht, die total auftragsfremd sind und mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hatte, haben wollte. Dass es wichtig ist, diesen Grundauftrag, diese Berufung Gottes zu verstehen und zu glauben und zu wissen, da komme ich auch noch durch. Und jetzt hier die letzten Wochen irgendwie waren für uns so blöd manchmal. Also wir haben hier eine Feuerprüfung gehabt, auf einmal haben sich irgendwie jede Menge Bestimmungen geändert und Feuerwehr war hier und irgendwelche Leute von der Stadt und Vermieter natürlich und wollten auf einmal irgendwie unheimlich teure Anlagen hier noch reinhaben, um das noch mehr zu entrauchen und haben eine Mängelliste gegeben mit, ich weiß nicht, 20, 25 Punkten oder sowas, was irgendwie noch alles weg musste. Und Wolfgang hat sich mit denen ein paar Mal getroffen. Ich war jetzt auch schon zweimal dabei. Und es ist immer irgendwie so eine Sache, dass man sich denkt, so ein Quatsch. Ich habe doch nicht angefangen, Gemeinde zu gründen, irgendwie, um dann nachher irgendwie solche Sachen da zu machen und irgendwie das Treppenhaus rauf und runter zu gehen und zu gucken, ob die Stufen hoch genug sind als Fluchtweg und diese ganzen ärgerlichen Dinge. Und was ist, wenn die uns da jetzt wirklich irgendwie da jede Menge Geld abnehmen wollen? Und dann ist es immer wieder gut, irgendwie auch zu sagen, doch, wir kommen da irgendwie durch, weil der Herr uns hier haben will. Dann ist der Kultshop verklagt worden, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, wegen so einem Motivrechtsstreit, irgendwie was total Absurdes. Jemand hat sich einen Spruch schützen lassen, den wir in ähnlicher Form, aber total komplett anderem Design irgendwie auf einer Tasche haben. Und dann kommt ein Brief vom Anwalt, irgendwie, der ohne Ende Geld sehen möchte irgendwie und dass wir das Ding da irgendwie entfernen. Also irgendwie solche ärgerlichen Sachen passieren. Das ist der übliche Nervkram eigentlich, den man eigentlich auch schon zu erwarten hat, wenn man Gemeinde baut. Und so mittendrin kann man sich schon irgendwie so manchmal fragen, warum mache ich das eigentlich? Und dann ist es gut, auch die Antwort zu haben, nämlich ich mache das, weil Gott uns hier hingesetzt hat, weil wir es als seine Inspiration empfangen haben, da Merchandise und gute Produkte wie für Christen zu machen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, wie entsprechende Räumlichkeiten zu haben, mit denen man auch mal laut sein kann und Disco machen kann. Und dass es einfach wieder zugehört zu dieser Art, wie wir Gottes Reich bauen. Und deswegen werden wir auch am Ende besser dastehen als vorher. Und deswegen habe ich auch so in den letzten Wochen öfter mal daran gedacht. Es gab auch noch mehr unangenehme Situationen, aber da will ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Aber habe ich dann doch öfter mal daran gedacht, dass Gott uns ja auch nicht berufen hat, so inmitten von hohen Wellen unterzugehen und nicht will, dass wir irgendwann total frustriert da sind, sondern dass der Auftrag wirklich ist, hier in Remscheid das Reich Gottes zu bauen, Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen und Gottes Herrlichkeit hier irgendwie hinzubringen, auf welche Weise auch immer. Und das möchte ich euch auch gerne irgendwie als Ermutigung mitgeben, egal wo ihr drin steht, egal was noch kommt, der Herr ist dabei und wird euch helfen, da durchzugehen, denn es ist eure Berufung, da an einem anderen Ende rauszukommen und irgendwann mit Jesus zusammen in der Gegend von Bethsaida zu sitzen und Fische zu essen und ihm zu erzählen, wie es in dem hohen Wellengang gewesen ist. Ich sage das nochmal.
Amen.
Ja, Amen. Das ist gut, ich habe gerade überlegt, wie ich das hier Schluss machen kann. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mal eben beten. Und wer möchte, kann ja auch gerne mitbeten. Ach Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast, Herr. Danke dir für die Menschen unter uns, die auch genau wissen, was du von ihnen verlangst und was du möchtest. Und ich bitte dich, dass wir Leute werden, die nicht immer gleich untergehen, die auch nicht immer gleich das Schlimmste vermuten, wenn sie mal in raue Wasser kommen, sondern dass wir es einfach wissen, dir nachzufolgen, heißt auch manchmal irgendwie durch Schwierigkeiten durchzugehen. Und ich danke dir für die ganzen Schwierigkeiten so in den letzten 20 Jahren, wo ich durchgekommen bin und eigentlich immer wieder gemerkt habe, dass deine Güte wesentlich größer ist als alles, was in unserem Leben passiert. Und ich bitte dich, dass wir alle so kollektiv diese Lektion auch wirklich lernen können, Herr. Dass wir nicht irgendwelche frommen Weicheier werden, die jedes Mal denken, dass du kaputt bist, wenn wir in raue See kommen. Nein, dass wir immer wieder was dazulernen, dass wir einfach wissen, dass wir alle Ressourcen haben, um da durchzukommen. Ja, Gott, und so bete ich, dass du uns dieses Verständnis gibst, Herr, dass wir unsere eigene Biografie mit dir kennen und dass wir nicht vergessen, unsere Biografie auch in unseren Alltag hineinzunehmen, dass wir, wenn wir in ähnliche Situationen kommen, wissen, dass du da schon mal irgendwie mächtig an uns gewirkt hast und dass wir unser Leben von dem her anfangen zu verstehen. Weil dass wir nicht so wie Aquarienfische sind, die sich einmal im Kreis drehen und dann nicht mehr wissen, wo sie sind, sondern dass wir immer irgendwie ein Verständnis für unsere Historie haben, dass wir immer unser Leben als Ganzes sehen und auch sehen, wie du uns gesegnet hast und dass wir deswegen irgendwie durch alles durchkommen. In Jesu Namen. Ja, das sind die Ministry-Beter, die würden gerne für euch beten, sind allerdings größtenteils nicht da. Aber ihr könnt euch natürlich an Alex wenden und Thomas, die beten gerne.